In der heutigen Folge Diversify Deals sprechen Paul und ich über die IPO-Tipps der Community 2025. Ich kann an der Stelle schon verraten, es ist ein Geheimtipp dabei. Wir sprechen über EQT, wir sprechen über TikTok und mögliche Kandidaten zum Kauf der Social-Media-Plattform. Außerdem im Deep Dive sprechen wir über die Asset-Manager-Konsolidierung, die ansteht, insbesondere über die Generali und BPCE. Viel Spaß!
Diversify, the Private Market Podcast.
Hi Paul, grüß dich zu unserer dritten Folge Diversify Deals.
Ja, schön, dass es wieder losgeht.
Ich freue mich ganz besonders und zwar haben wir in der letzten Folge ja aufgerufen, die Hörerinnen und Hörer sollen mal ihre IPO-Tipps für 2025 uns einsenden. Was hast du? Ich sehe einen Zettel, ganz oldschool.
Ja.
Was steht drauf?
Also verschiedene Sachen, war echt interessant zu sehen, dass die Klassiker, die kamen auch, also Richtung, also Bitpanda war dabei, es war Klarna dabei, also so die großen Player, von denen wir es ja auch aus Medien mitbekommen haben. Dann kamen so ein paar Deutsche, also es kam Stada, die bis 2020 auch an der Börse waren, die jetzt überlegen, wieder an die Börse zu gehen, und Raisin aus Berlin.
Ja.
Macht beides Sinn. Genau, kam auch mehrfach. Mein absolutes Highlight, und da habe ich ein bisschen mehr zu recherchiert, ist die Oldenburgische Landesbank.
Das ist spannend.
Ja, habe ich dir auch sofort geschickt auf WhatsApp.
Ja, genau, du hast es mir geschickt und ich habe mir gedacht, okay, krass, hatte ich selber so gar nicht auf dem Zettel. Also genau, persönlich hatten wir ja auch gesagt, also ich glaube, mein Tipp wäre tatsächlich auch Bitpanda dieses Jahr. Gut, Raisin hat man jetzt auch gelesen, dass sie sich so dahingehend vorbereiten. Aber mein Tipp, die Frage ist Bitpanda, ob sie es in Deutschland machen als österreichische Company oder ob sie nach London gehen. Ich glaube, mein Tipp wäre schon Deutschland, dass sie in Deutschland gehen.
Wäre schön für Deutschland, würde ich
behaupten.
Also wäre für
Ich glaube, es steht und fällt alles so ein bisschen auch jetzt noch, wie sich der Kryptomarkt weiterentwickelt dieses Jahr. Aber ja, also was man so aus Kreisen hört, gibt es da schon ein paar. Ja, ich will es jetzt nicht Taskforces nennen, aber es gibt da Vorbereitungen, die gemacht werden.
Genau. Und ich glaube, was da natürlich spannend ist, ist also gerade jetzt heute, wir zeichnen auf am Mittwoch, kam auch die News, dass Tschechien überlegt, Reserven, Bitcoin-Reserven zu kaufen. Das ist natürlich immer wieder ganz gute News, gerade für den ganzen Kryptomarkt. Insofern, warten wir mal ab.
Was war dein Tipp oder was ist dein Tipp? Oder ist es die Oldenburgische Landesbank?
Mein Tipp ist natürlich die Oldenburgische Landesbank, weil ich drüber reden will.
Ja.
Und ich kann mal so zwei, drei Sätze dazu sagen,
ohne
jetzt hier zu tief reinzuführen. Aber es führt so auch zu unserem Hauptthema heute.
Ja.
Und zwar die Oldenburgische Landesbank ist klassisches, tradiertes deutsches Bankhaus. Also der Name gibt schon her. Aus Oldenburg war mal wichtig, weil Oldenburg historisch ein Verkehrsknotenpunkt war im Schienennetzwerk und dann haben sie da eine Bank aufgebaut. So, das lief dann alles mal gut, mal schlecht. 2008 lief es dann gar nicht mehr so gut, weil der 60-prozentige Shareholder, und zwar die Dresdner Bank, nicht mehr so ganz weiter fungieren konnte. Dann hat die Allianz die Shares übernommen.
Okay.
Die Allianz hat sie dann weiterverkauft an einen alten Bekannten, und zwar an Apollo.
Ja, Apollo kennt man, Private Equity Firma.
Genau, eine der größten, ich glaube Top 3 sogar, oder Top 5 zumindest, Private Equity Unternehmen.
Ja.
Und die haben in den letzten 5, 6 Jahren die Oldenburgische Landesbank so ein bisschen als Shell mitgenutzt für ihre Investments in Deutschland. Haben 2024 hübsch gemacht, die Firma, also Bilanzen aufgebessert im positiven Sinne, also haben Kosten gestrichen, haben zugekauft, also anorganisch eine Bank dazugeholt und sind jetzt bereit für ein IPO tatsächlich 2025. Passt auch in die Zeit rein und
das
größere Thema so ein bisschen Bankenkonsolidierung. Können wir gleich noch was zu sagen. Ein kleiner Fun-Fact. Ein Stream in der Bilanz der ULB ist tatsächlich das Finanzieren von Fußballertransfers über 1 Milliarde.
Ernsthaft?
Mhm. Und zwar nur von Spielern. Also nicht, die finanzieren nicht Clubs im weitesten Sinne über Stadien und so weiter,
sondern
nur die Transfers.
Krass, und das finde ich ja super spannend. Ich glaube, da sollten wir mal auch nochmal drüber sprechen.
Absolut, total spannend, vor allen Dingen, weil der CEO in der Handelszeitung, also in der Schweizer Handelszeitung zitiert wird, dass sie da eine Ausfallquote von 0% bisher haben, weil okay. die Clubs das Geld zurückzahlen.
Aber es noch keine Details bekannt, welche Clubs da finanziert werden.
Nein, das nicht. Aber ist natürlich total spannend, weil ja, Big Money.
Ja.
Und relativ safe Business in dem Sinne, wenn die Ausfallquote so niedrig tatsächlich ist.
Ja, 0% ist, da träumt, glaube ich, jede Bank von einem Kreditgeschäft.
Ja, genau. Deutlich besser als der Average.
Ja, also das, also, ne, ich habe es von dir schon im Vorfeld gehört, also die Oldenburgische Landesbank, da habe ich jetzt im Leben nicht mitgerechnet, dass wir da rüber heute sprechen. Spannend, auf jeden Fall.
Also mal schauen, ob der IPO kommt, und dann ist die Frage, genau, wie, was mit dem Public Listing dann natürlich auch einhergeht an Berichtspflichten und so, und da wird sicherlich dann auch nochmal mehr bekannt.
Ja, genau.
Deswegen bin ich gespannt. Ja.
Das ist wirklich sehr, sehr spannend.
Ich bin ja, wie du weißt, Fan von Fortuna Köln in der vierten Liga.
Ach so.
Und wir könnten natürlich so eine Bank, die so ein paar
Spieler transfers. Also nicht mal der erste FC und auch nicht mal Viktoria.
Nein, wirklich.
Fortuna Köln.
Fortuna vierte Liga. Wir bräuchten so ein bisschen Geld von der Bank, um ein paar Spieler zu kaufen insofern.
Ja, ich glaube, die Oldenburgische Landesbank, da hört sicherlich der Vorstand den Podcast hier.
Genau.
Und hören das jetzt auch. Und werden sicherlich jetzt an den Vorstand, falls es den gibt, bei Fortuna Köln auch sehe ich auch herantreten. Ja.
Ja, so läuft's.
Okay, kommen wir von Apollo, dem einen PI, zu einem anderen PI. Mhm. Und zwar hast du mir mitgebracht, so ein bisschen Bigger Picture heute, oder uns mitgebracht. EQT hat 2024 Unternehmensanteile im Wert von 11 Milliarden Dollar verkauft. Was hat es damit auf sich?
Genau, also Bigger Picture ist, dass tatsächlich 2024 ein Jahr war, in dem mehrere PIs oder einige PIs zumindest Deals gemacht haben und auch wieder veräußert haben, an die Börse gebracht haben. Wir reden jetzt gerade über IPOs, das wird auch weitergehen. Das ist natürlich, also es ist deutlich mehr als in den Jahren davor. Corona war natürlich so ein Hochzeitpunkt, da lief es sehr gut. Jetzt ist vielleicht auch Trump so ein bisschen so ein Katalysator gewesen oder die Vorahnung von Trump. Aber es spricht natürlich dafür, dass jetzt die die PE-Industrie wieder auch Cash hat für Deals. Ja. Und ich glaube, das Spannende ist da natürlich auch, das stand auch in der FT, Europa bleibt wahnsinnig attraktiv, weil die Bewertungen so niedrig sind. Und insofern, glaube ich, dieser Mix aus PEs haben jetzt wieder Cash. Ja. Und die Preise in Europa sind deutlich geringer, als sie in Multiples gerechnet in den USA sind. Kann dafür sorgen, dass das sehr spannend wird in den nächsten paar Jahren hier.
Ja, absolut. Insbesondere, ich meine, das Thema IPO, eingangs haben wir es gerade schon besprochen, und das wird auch sicherlich in den nächsten Wochen begleiten. Gehen wir rüber über den Teich nach Amerika. Ja. Und zwar haben wir das nächste Thema im Bigger Picture, ist das Thema TikTok. Vielleicht dazu, ich hab ehrlicherweise niemals gedacht, dass wirklich dieser Bann kommt, dass er tatsächlich durchgesetzt wurde. Dann dachte ich allerdings, dass Trump den deutlich länger für sich instrumentalisiert und länger offline lässt, um dann sich als Retter der Gen Z oder wen auch immer zu präsentieren und zu sagen, okay, ich habe hier diesen Deal ausgehandelt. Waren dann doch relativ schnell, hat mich gewundert. Mhm. Aber nichtsdestotrotz ist ja das ganze Thema nicht vom Tisch. Das Thema ist, dass du bist da definitiv besser im Bilde, dass TikTok das Amerika-Geschäft abgeben soll oder verkaufen soll oder aufsplitten soll.
Und das mit das Größte ist auf jeden Fall. Ne? Also,
genau,
das ist der Deal jetzt. Also es muss jetzt ein Käufer, ein US-Käufer gefunden werden, der auch tatsächlich in den USA ansässig ist. Also es reicht jetzt keine Shell Company. Und da sind einige jetzt im Gespräch, die üblichen Verdächtigen. Elon Musk ist natürlich einer der vielversprechendsten Kandidaten, weil er mit X ja schon eine Kommunikationsplattform besitzt.
Der jetzt auch mit Visa angebandelt hat, habe ich gestern gelesen.
Aha, das habe ich zum Beispiel nicht mitbekommen.
Ja, ich weiß nicht genau, ob es tatsächlich nur das Gerücht war oder ob da schon Vollzug gemeldet wurde. Okay. Was alles so ein bisschen Richtung One-Stop-X-Plattform-mäßig bisschen nach
Super-App.
WeChat Vorbild aus Asien.
Grab,
Ne, das als kleiner Einschub.
Genau. Nee, macht total Sinn. War ja auch, glaube ich, immer so die Kernvision. Deswegen, ich wusste nicht, dass die Gespräche mit Visa da laufen, aber super spannend. Musk hat natürlich mit PayPal auch Erfahrung im Zahlungsbereich. Also, let's see. Da würde natürlich super TikTok reinpassen. Auch noch nicht nur dank der Userzahlen. Es gibt aber ein paar, die ihm das strittig machen wollen. Also Larry Ellison und Oracle im weiteren Sinne ist interessiert und ist auch natürlich einer der Kandidaten, die das Geld dazu hätten, also einer der größten und wohlhabendsten Investoren in den USA.
Genau, vielleicht was das spannend ist, Oracle hostet die TikTok-Daten, deswegen kommt das jetzt auch nicht von irgendwo.
Genau richtig, ja. Und dann vielleicht noch als ein Highlight oder zwei noch, also ich glaube Mr. Beast hat auch schon gesagt, er kauft's jetzt, Punkt.
Genau, das hat er sogar vorm Ben auch schon irgendwie, da gab's, ja, hat die auch gesehen.
Genau, bisher habe ich noch nicht dazu weiter gesehen, insofern, ich weiß nicht, ob er sich das so gedacht hat oder ob das tatsächlich irgendwie Substanz hat.
Ja.
Sehr interessant ist, dass Perplexity sich das auch anschaut. Perplexity als KI, also als LLM-Entwickler, ist natürlich total interessiert an den Daten, die da drauf liegen. Gerade was Videocontent angeht, sind die Daten, auf die LLMs trainiert werden, bisher natürlich limitiert. Da ist TikTok ein super Fundus mit Archiv und Live, also wenn es dann weitergeht, auch mit Live-Daten. Ich glaube, insofern super spannend. Ich weiß nicht, inwiefern sich jetzt die Diskussion um DeepSeek und ob man so viele Daten überhaupt braucht, darauf auswirkt.
Zumal die Daten ja auch erstmal gar nicht so einfach vorliegen. Ne? Also das gehört ja auch nochmal dazu. Wollen wir einen Tipp abgeben?
Fang du mal an.
Das hast du journalistisch klasse gelöst. Ja, ich denke, es wird, ich vermute, es wird auf Elon Musk hinauslaufen.
Genau, ich glaube, es wird entweder Elon Musk oder es wird so ein Konsortium, wo Trump es schafft, eine Allianz zusammenzubringen von Leuten, die ihm dann was schulden.
Ja.
Im Sinne von irgendwie Allison, also Oracle plus Musk plus vielleicht noch den einen oder anderen.
Oder es wird doch zerschlagen und dann ist auf einmal Meta mit Zuckerberg noch dabei.
Genau.
Und Google.
Oder es kommt noch Truth Social, Trumps Social Media Plattform. Oder es kommt ein SPAC.
Ja.
Irgendwie solche Sachen kann ich mir auch noch vorstellen, dass da noch was passiert. Es ist auf jeden Fall ungewöhnlich still, seitdem der Ban
aufgehoben
wurde. Also,
exakt.
Da ist auf jeden Fall was in der Diskussion, glaube ich, im Hintergrund.
Also falls jemand von den Zuhörerinnen und Zuhörern A, Insights oder B, sehr interessante Verschwörungstheorien hat, lassen wir es Theorien sein, dann immer her damit.
Genau, gerne an pos@morningcrunch.de und
an hello@investnow.com oder einfach bei LinkedIn. Steht alles in den Shownotes.
Super.
Paul, gehen wir weiter und zwar den Deep Dive, den du uns mitgebracht hast.
Yes.
Ich lese einfach mal nur die Überschrift vor und du übernimmst. Asset Manager Konsolidierung. Da scheitert schon.
Ja, es sind auch einige Männer involviert, glaube ich. Also ich habe mir die Gender Balance nicht angeschaut, aber von dem, was ich lese.
Vermutlich nah an die 95%.
Ja, ich glaube. Und zwar geht's, jetzt kriegen wir sonst Ärger vom PR-Department, aber es geht um die Generali und es geht um BPCE. Beides bekannt, also irgendwie als Namen, gerade Generali ist in Italien, wahnsinnig tradiertes, altes Versicherungshaus, an jeder Hausfront in Venedig und anderswo prangt der Löwe.
Medial auch sehr stark vertreten.
Genau, also medial super stark vertreten, in Deutschland auch, total, kennt jeder. BPCE ist französisch, ist auch vergleichsweise bekannt in Frankreich, ist ein bisschen kleiner. Und die beiden haben letzte Woche announced, dass sie zusammen den zweitgrößten Asset Manager Europas bauen wollen. Nummer eins muss man erstmal als Kontext wissen, ist Amundi, französisch, sitzt, also mit Sitz in, lass mich nicht lügen, ich glaube immer noch in Paris, also mit Fonds überall und genau. Also
die Frage ist, wie jetzt abfließt, nachdem Amundi aus Luxemburg nach Irland ihren MSCI World
verlegt hat und damit einige ETF-Eigentümer ihre ETF-Gewinne versteuern durften.
Aber ganz schnell realisiert haben.
Ganz schnell,
genau. Beziehungsweise kommt noch. Verschmelzung ist ja, glaube ich, irgendwann 25., 26. Februar geplant.
Genau. Also, das ist Amundi und Amundi ist die Nummer eins, ist auch unantastbar erstmal. Die Nummer zwei wäre jetzt dieses Joint Venture auf der einen Seite der Generali und auf der anderen Seite BPCE. Und die, der Hintergrund ist, dass beide sagen, sie können im globalen Geschäft gegen die US-Anbieter eigentlich gar nicht mehr konkurrieren,
ja,
mit ihren nationalen Units.
Ja.
Wichtig ist natürlich auch, und dann erstmal genug Kontext, die Generali ist ja eigentlich eine Versicherung und kein Asset Manager. Sie hat aber einen Asset Management Arm. Diese Generali Investment Holding, da liegt eben das Geld drin, was sie für Kunden verwalten und auch in Eigenverwaltung betreiben. Genau. Das erstmal zum Bigger Picture.
Ja.
Wir hatten eingangs ja über Oldenburgische Landesbank gesprochen, die über IPO nachdenkt. Was dann natürlich in beiden Fällen dahinter steht, ein Stück weit, ist eine Konsolidierung im Bankengeschäft. Also,
ja.
Das hatten wir auch letztes Jahr ja schon. Die AXA, BNP Paribas hat sich von der AXA den Investmentarm gekauft für 5 Milliarden. Italiens Banco BNP hat sich Anima Holding gekauft für 1,6 Milliarden auch vor ein paar Wochen. Also du siehst, dass das alles, ja.
Das ist ja überall, ne? Auf Hauck Aufhäuser Lampe hattest du was gehabt letztes Jahr. Du hast ja immer noch die UniCredit, die sehr buhlt um eine gewisse deutsche Bank.
Nicht nur, auch um eine italienische.
Auch.
Genau. Aber genau, das geht weiter. Und in dem Kontext ist es total spannend zu sehen. Also klar, ich meine, so ein Joint Venture macht natürlich irgendwo Sinn, weil du schaffst Synergien, du kannst dir Kosten einsparen für bestimmte Positionen, also Berufsgruppen innerhalb des Konzerns. Du kannst natürlich auch bestimmte Berichtspflichten vereinfachen und so weiter und so fort. Das Ganze muss jetzt erstmal überhaupt noch approved werden. Also das ist kartellrechtlich natürlich auch relevant.
Absolut.
Genau, aber der Deal ist insofern wirklich spannend, weil wenn das passiert, dann sich auch das Asset Management Game in Europa so ein bisschen verändert mit einem neuen Superplayer.
Was ja, ne, auf der einen Seite die Vor-, auf der anderen Seite Nachteile hat, vor allem wenn man irgendwie in Konkurrenz oder in richtige Konkurrenz treten möchte.
Ja.
Gegenüber Asset Manager aus den Staaten. Ich meine, da ist man immer noch meilenweit entfernt mit den Assets under Management. Das muss man fairerweise auch so sagen.
Ja.
Aber es ist zumindest mal ein Schritt in die richtige Richtung. Also ich hatte mit Robin auch schon drüber gesprochen, weil Robin sieht auch dieses Thema Commerzbank, UniCredit gar nicht so kritisch. Mhm. Wenn man halt in Europa-Kontext mal denkt. Und ja, ich glaube, auf die Geschichte muss man sich auch mal so ein bisschen einlassen. Dass man irgendwie geschlossen mit Europa versucht halt konkurrenzfähig zu sein, weil diese Zersplitterung in die einzelnen Länder, das wird wahrscheinlich im Gesamtkontext der Welt, das wird vermutlich nicht mehr so lange dann so funktionieren.
Glaube ich auch.
Die Abhängigkeiten werden da immer größer.
Ja, und vor allen Dingen, wenn sich jetzt auch nochmal, du sprachst ja eingangs an mit Amundi und dem Umzug von Luxemburg und Richtung Irland und so weiter, dass sich da ja auch nochmal einiges ändert, wenn jetzt Donald Trump sich durchsetzt mit der Aufhebung von Doppelbesteuerungsabkommen und so weiter, dann ist das Potenzial, dass es da einen Exodus gibt von Fonds, die in bestimmten Ländern angesiedelt sind, weil es da steuerlich ganz praktisch ist. Wenn diese Verschiebungen kommen, dann lösen sich ja auch so ein bisschen diese ganzen, sagen wir mal, geografischen Logiken auf, weswegen Fonds in bestimmten Ländern sitzen. Deswegen, ja, wird sehr spannend.
Absolut, wir werden es beobachten.
Ja.
Wir werden es beobachten und Paul, ich bedanke mich.
Danke dir.
Das war die dritte Folge.
Yes.
Und wir hören uns in der nächsten Woche wieder.
Ja, freue mich.
Bis dahin. Ciao.